Wir sind letztes Mal im Psalm 32 stehen geblieben. Da ich letztes Mal so schnell rübergegangen bin, um einfach noch die ersten zwei Verse zu schaffen, habe ich gar nicht erwähnt, dass dieser Psalm halt auch was Besonderes auf sich hat, nämlich, das steht da jetzt nicht dran. Aber nach jüdischer Tradition hängt dieser Psalm auch mit Davids Ehebruch mit Bathseba zusammen. Also, wie gesagt, es steht hier nicht. Bei Psalm 51 steht das ganz klar. Aber die jüdische Tradition sagt tatsächlich, dass David diesen Psalm auch in dem Zusammenhang geschrieben hat. Was dann auch mit dem nächsten ganz gut passt. Also, wir hatten es beim letzten Mal, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Und die verschiedenen Arten von Sünde und Schuld hatten wir da drin. Und dass Gott sie halt bedeckt, nicht zurechnet. Und dann, dass wir aber bei Jesus sogar noch die Übertreffung haben, nämlich weil bei uns die Sünde sogar abgeschafft ist. Wie sie im Hebräerbrief heißt. So, und jetzt kommt der Punkt, bei dem man dann schon wirklich merken kann, okay, das kann was auf sich haben mit dieser jüdischen Tradition. In Vers 3 heißt es dann, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Also David hat sich gesagt, okay, natürlich kann ich es jetzt nicht an die große Glocke hängen, dass ich mit Bathseba Ehebruch betrieben habe. Deswegen hat er ja auch all das andere gemacht mit Uriah und so weiter. Und in dem Zusammenhang sind ihm dann aber tatsächlich die Knochen wörtlich verschmachtet. Also, dass David gemerkt hat, er hat die Schuld zurückgehalten und das hat ihm nicht gut getan. Und man kann tatsächlich sagen, viele der Krankheiten, die bei uns in unserer heutigen modernen Zeit sind, hängen damit zusammen, dass Menschen ihre Sünden nicht mehr bekennen. Also Jakobus allein sagt das schon im 5. Kapitel seines Briefs, bekennt einander die Sünden, so werdet ihr geheilt. Also das heißt jetzt nicht, dass jede Krankheit von einer Sünde herkommt. Aber es bedeutet, dass viele Krankheiten tatsächlich auch daher kommen, dass die Menschen keine Sünden mehr bekennen. Und zwar nicht einmal vor Gott. Ganz gut ist es aber tatsächlich auch, wenn man die Beichte in Anspruch nimmt. Das Beichte ist für uns in Evangelischen manchmal wieder, können wir doch gar nicht, das ist was Katholisches. Nee. Beichte ist einfach was Urchristliches. Martin Luther hat sogar, als er aufgeräumt hat in der Kirche, da wollte er zuerst die Beichte auch als drittes Sakrament noch haben. Also die katholische und auch orthodoxe Kirche haben 7 Sakramente, kriege ich nicht alle aufgezählt. Die evangelischen haben 2, Taufe und Abendmahl. Und Luther war am Anfang seiner Schrift, ich meine, es war die babylonische Gefangenschaft der Kirche, aber er hatte 3 in dem Jahr, auf alle Fälle, am Anfang der Schrift ist er noch auf Beichte, ist auch ein Sakrament. Am Ende ist er eher nicht mehr überzeugt. Also man merkt schon, er hat während seiner eigenen Schrift weitergedacht. Allein schon deswegen gibt es in der Lutherheit auch sozusagen Streit darüber, ob jetzt Beichte ein Sakrament ist oder nicht. Das ist ein Fass, das ich jetzt nicht weiter aufmachen möchte. Auf alle Fälle, Beichte bedeutet beichten, wirklich tatsächlich, also ich mache mir meine Schuld zu eigen, in dem Sinne, dass ich tatsächlich zugebe, das habe ich getan. Und ich gebe es vor einem anderen Christen zu. Und dann spricht mir dieser Christ in der Autorität, die wir als Gemeinde Jesu allgemein haben, also nicht nur der Pfarrer, spricht mir die Vergebung meiner Sünden zu, durch das Blut Jesu. Da gibt es auch bestimmte Floskeln, die man benutzen kann. Man darf es auch frei nach Schnauze machen, gewissermaßen. Hauptsache, es ist auf dem Boden der Schrift. Und weil das viele aber nicht machen, darum kann sich die Sünde in uns mehr hineinfressen und macht uns krank. Erst psychisch und dann auch physisch. Und das merkt David eben auch. Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. David hat geklagt darüber, dass er gesündigt hat, aber er hat es nur sich zugegeben nicht einmal Gott. Das kriegen wir gleich noch mit. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Also Gottes Hand, die haben wir ganz oft eben zum Segen für die Gerechten, aber auch zum Fluch für die Gottlosen. Und hier an dieser Stelle hat sich David eben benommen als Gottloser, obwohl er ja der Gesalbte war. Obwohl er ja eigentlich ein Gerechter war. In dem Fall war er eben der Gottlose, der gesagt hat, ich will mit Gott nichts zu tun haben an dem Punkt. Und darum musste Gottes Hand plötzlich schwer auf ihm liegen. Dass er dann eben sogar gesagt hat, mein Saft vertrocknete. Saft ist tatsächlich auch ein Wort für Kraft in der Bibel. Also, dass David einfach keine Kraft mehr hatte. Seine Knochen haben ihm Arm aufgegeben und seine Kraft allgemein. Also, wir kennen das natürlich auch von Früchten. Wenn die im Saft stehen, dann sind sie richtig prall. Und wenn dann der Saft allmählich rausgeht, so zum Beispiel so ein Apfel, ist richtig schön verschrumpelt. Und so fühlt sich David auch. In gewisser Weise kann man sogar sagen, er fühlt sich nicht nur so. Mitunter war seine Haut auch wirklich runzelig und alles so weiter, weil er gesagt hat, ich bin jetzt auf einmal dadurch, dass Gottes Hand so schwer auf mir liegt, verrunzelt und verschrobt und so weiter. Und dann heißt es, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Also Sünde, das was trennt, die Zielverfehlung und die Schuld, das, wo ich mir etwas zu Schulden habe kommen lassen, was mit einem Schaden ist. Das bekennt David. Also darum sehen wir das eben auch. Also David hat nur sich selber eingestanden zuerst, ich habe gesündigt, aber er hat es noch nicht einmal vor Gott bekannt. Das reicht mitunter schon. Warum braucht es denn die Beichte übrigens? Das sage ich gleich noch. Erstmal noch den Gedanken zu Ende von David. Also darum bekannte ich meine Sünde, meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da haben wir nochmal die Übertretungen. Also das wie an der wie an der Startlinie und man tritt auf einmal drüber. Also David bekennt, ich habe falsch gehandelt. Ich habe nicht so gehandelt, wie es sich für den Weg Gottes entspricht. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Also in dem Augenblick, in dem David jetzt endlich sagt, ich bekenne es Gott, da ist die Schuld schon vergeben. Da muss nicht erst ein großes Ritual gemacht werden, sondern David bekommt die Sünde sofort vergeben. Und das war damals unter dem alten Bund so. Müssen wir auch nochmal mit reinnehmen. Aber David hat auch als der Gesalbte einen Vorgeschmack von dem bekommen, was wir im neuen Bund haben. Erstes Ding jetzt nochmal, also mit der Beichte. Wenn Gott doch direkt vergibt, warum brauche ich dann manchmal jemanden, dem ich das Ganze beichten kann und der mir dann die Sündevergebung zuspricht? Das hat Bonhoeffer mal sehr nett formuliert. Er hat gesagt, oft ist der Christus im Bruder größer als der Christus in einem selber. Das heißt, oft habe ich selber nicht den Glauben in dem Sinne, dass ich sagen kann, ach Gott, vergib mir das auch. Sondern dann brauche ich jemanden, der mit mir dazusteht und der auch im Glauben sagen kann, natürlich hat Jesus das vergeben. Natürlich ist Jesus dafür gestorben. Darum ist es übrigens auch wichtig fürs Krankengebet. Also es gibt ja Leute, die werfen dann gerne ich habe mich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt in den letzten paar Jahren. Es gibt etliche Leute, die haben dann das Problem, wenn sie selber krank sind, dass sie dann die Heilung nicht so annehmen können, wie sie es für andere annehmen könnten oder können, wenn sie für die beten. Warum? Weil wieder da ist, in dem Menschen drin steckt, ich muss mir das ja selber erstmal verdienen. Ich habe die Krankheit mir selber eingebrockt durch irgendwas auch immer. Und dann kann man sich oft nicht eingestehen, aber Jesus ist auch dafür gestorben, hat dafür gelitten und alles Mögliche. Sein Kreuz hat dafür bezahlt und durch seine Wunden bin ich geheilt. Das, was ich jemand anderem komplett sofort zusprechen konnte, dann sogar in dem Glauben beten kann, dass der andere gesund wird, ist bei mir nicht unbedingt der Fall. Und dann braucht es jemand anderen. Bei der Heilung, bei anderen Problemen auch und eben ganz besonders auch bei der Sünde. Also das eine, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde, dann aber auch mit der Beichte. Und es ist mir das andere entfallen, was ich noch dazu sagen wollte. Wenn es mir gleich in den Sinn kommt, springe ich einfach nochmal zurück. Jetzt fällt es mir auch direkt ein. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Moment mal, da kommt David aber ziemlich ungeschoren davon. Wenn er einfach nur bekannt hat und Gott hat ihm vergeben. Wo ist denn da das Opfer? Das Opfer ist tatsächlich ein wesentlich höheres Opfer, als David es sich selber hätte denken können. Also eigentlich hätte er als König einen Stier opfern müssen. Hat er vielleicht auch an dem Punkt gemacht, steht da nicht genau. Aber auf alle Fälle, David hat noch einen ganz anderen Preis bezahlt, nämlich in dem Zusammenhang dann auch mit Psalm 51. Da heißt es dann ja, Nathan kam zu ihm und hat ihn damit konfrontiert. Und Nathan sagt dann, du bist verschont, weil du es zugegeben hast. Und zwar nicht wie Saul, der dann einfach nur gemeint hat, ja, komm, dass ich wieder gut vor dem Volk dastehe, sondern David sagt ganz eindeutig, ich habe gesündigt, ich habe die Schuld begangen. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bleibst verschont, aber das Kind stirbt. Und das nimmt David natürlich richtig mit. Und es kann uns auch erstmal richtig mitnehmen. Wie kann Gott so gemein sein? Der schuldige David bleibt am Leben und der unschuldige Davids Sohn muss sterben. Das ist nicht gerecht. Richtig, das ist die Gnade Gottes. Und das Schöne dabei ist jetzt eben, ich habe das deswegen auch bewusst so formuliert, der Davids Sohn ist gestorben. Wenn der Davids Sohn stirbt, dann ist der schuldige David, beziehungsweise allgemein der schuldige Sünder, gerettet. Und das ist für uns das Tolle. Wir brauchen heute kein Opfer mehr begehen, sondern wir müssen uns einfach bloß auf das Opfer Jesu berufen. Darum sagt dann Paulus ja selber auch noch, wie nun sollen wir mehr sündigen, damit die Gnade umso größer wird? Und dann sagt er gleich im Lutherdeutsch, das sei ferne. Wörtlich übersetzt, das möge nie geschehen. Also bloß nicht. Aber trotzdem dürfen wir sofort wissen, in dem Augenblick, in dem ich mich auf Jesu Opfer berufe, ist meine Sünde vergeben, ganz gleich wie groß sie ist. Das heißt nicht, dass ich in dieser Welt nicht noch irgendwelche Sachen dafür zahlen muss. So, also jetzt aber Gott vergibt. Und jetzt kommt eine ganz interessante Kehrtwende oder eine ganz interessante Schlussfolgerung. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Ich finde, das passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Wenn David doch gesündigt hat und jetzt die Sünden vergeben sind, was heißt das denn, dass alle Heiligen, also alle, die Gott für sich abgesondert hat, beten zur Zeit der Angst? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ganz einfach. Weil ich als Heiliger Gottes weiß, dass Gott mir die Sünden vergeben hat und dass im Kreuz Jesu für jedes meiner Probleme, das mir Angst macht, die Lösung vorhanden ist. Ich muss manchmal in der Bibel graben, um das wirklich zu finden. Aber dann darf ich tatsächlich wissen, wenn ich da an dem Punkt angekommen bin, ja, das Problem, was ich jetzt habe, zur Zeit der Angst, ganz gleich, was es ist, Jesus ist dafür gestorben und auferstanden und deswegen darf ich zu ihm beten, weil meine Sünde vergeben ist, weil nichts mehr zwischen mir und Gott steht, durch Jesus. Darum kann ich beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie, also an die Heiligen, gelangen. Also, große Wasserfluten, Wasser ist ja in der Bibel eigentlich eher ein Bild für das Wort Gottes, wenn es von außen rankommt, oder für den Heiligen Geist, wenn er von innen nach draußen kommt. Wasserfluten sind aber auch ein Bild für die vielen Heidenvölker, also für große Armeen der Heiden, die das Volk bedrohen wollen. Ganz besonders sehen wir das in Offenbarung 12 mit dem Drachen, der sein Wasser ausspeit gegen die Frau und ihre Nachkommen, beziehungsweise gegen die Heiligen Gottes, also gegen das Volk Gottes. Und das Wasser wird aber verschluckt von der Erde. kommt noch an anderen Stellen, also Psalm 46 ist zum Beispiel auch die großen Wasserfluten und so weiter. Aber die Wasserfluten sind die Feinde des Volkes Gottes. Wenn auch große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Noch auch einmal wieder darum. Warum? Weil alle Heiligen beten werden und weil Gott die Sünden vergeben hat. Also die Sündenvergebung durch Jesus ist mein größter Schutz. Wenn ich der Teufel angreifen will, weil er sagt, du hast schon wieder versagt, kann ich sagen, ja. Aber das macht nichts, weil Jesus alles bezahlt hat. Und darum kannst du trotzdem nicht an mich. Bloß da, wo ich mir selber nicht vergeben mag oder kann, mal ist das eine stärker, mal das andere, da kann der Teufel dann doch rein. Mich hat eine Bekannte auf einen Film gebracht, der ist jetzt schon ein paar Jährchen älter, der heißt auf Englisch The Exorcism of God, also tatsächlich die Austreibung Gottes. Handelt, also ist ein Horrorfilm und ich habe ihn tatsächlich auch erstmal war ein bisschen, und Gott sagte dann, nee, guck ihn dir ruhig an, ich helfe dir, dass du dann trotzdem eine ruhige Nacht hast, hatte ich tatsächlich. Aber was an dem einen Punkt dann krass ist, der Priester hadert mit einem Dämonen, den er einmal schon versucht hat auszutreiben und jetzt ist der Dämon wieder da. Und weil er aber in dem ganzen Prozedere mit der Austreibung selber gesündigt hat, was er nie jemandem bekannt hat und was er sich selber auch nicht vergeben kann, also er hat schon einer Frau bekannt, aber katholisch, ne, da muss er der Priester dann irgendwie vergeben und da hat er es nie seinem Bischof bekannt, bis während des Films. Und deswegen, weil er diese Schuld mit sich trägt, darum kann der Dämon immer noch auf seiner Nase tanzen. Gibt dann vieles in dem Film, wo man merkt, nee, Hollywood will es auch nicht dem Namen Jesu zugestehen, dass da dann doch Sieg drin ist und am Ende gewinnt der Dämon. Also von dem her muss man sich nicht unbedingt angucken, aber ich habe ihn mir jetzt halt angeguckt und kann das zumindest hier jetzt mit anbringen. So, jetzt aber. Vers 7. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Also Schirm bedeutet halt das, was mich abschirmt. Von was auch immer. Also deswegen, der Schirm heißt bei uns ja Schirm, weil wir uns vor dem Regen abschirmen. Oder von der Sonne abschirmen. Wirst mich vor Angst behüten. Also tatsächlich, dass nicht mehr die Angst an mich rankommt. Das ist sehr wichtig, gerade in Zeiten, in denen die Welt ins Chaos zu sinken droht. Warum? Weil sie sich nicht an Gott halten will und sagt, wir versuchen das alleine. Und wo uns auch alle möglichen Medien, tatsächlich egal ob rechts- oder linkslastig, weismachen wollen, ihr habt gar keine Hoffnung mehr in dieser Welt, also geratet ruhig in Panik. Macht euch Sorgen, was auch immer. Und dann zu sagen, nee, du bist mein Schirm. Du behütest mich vor Angst. Ganz gleich, was die Angst ist, ich bin unter Gottes Schirm geborgen und darf sagen dann, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ganz gleich, was sonst passiert. Keine Sorge, das ist nicht schwer, das ist unmöglich. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Das Gute ist, das Wichtige ist bloß, dass wir den Heiligen Geist dann nicht dadurch dämpfen, dass wir uns dann doch immer wieder mit dem anderen füttern, sondern wir sollen uns mit dem Wort Gottes füttern, damit wir wissen, damit kann ich dagegen halten. Und zwar dann, also, wozu ist er mein Schirm und wird mich behüten? Dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Errettet bedeutet nicht nur von den Sünden gerettet, was natürlich hier in dem Kontext schon mit drin ist, sondern auch gerettet vor jedem anderen Punkt, der mir Angst machen will. Gesundheit, Wirtschaft, Beziehungen, was sonst noch irgendwie, also alles Mögliche, womit mir der Teufel Angst machen will, da beschirmt mich Gott davor, dass ich im Glauben dagegen stehen kann und da muss ich nicht das kriegen, wovor ich Angst hatte, sondern ich bekomme das, wozu ich den Glauben habe. Und dann kann ich errettet, also, dass mir aus meinem Problem rausgeholfen wurde, fröhlich rühmen, dass ich Gottes Namen groß machen kann, und dass die Menschen um mich herum sehen können, wer dieser Gott eigentlich ist. Dann sagt Gott auf einmal mittendrin, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist der Konfirmationsspruch meiner Oma. Weiß ich deswegen, weil das der dann auch der Beerdigungsvers war für ihre, also bei ihrer Beerdigung der Vers und auch für die Todesanzeige. Ich will dich unterweisen. Also Unterweisung, hier der Anfang des Psalms sagt schon eine Unterweisung Davids. Also an dem Punkt, David will uns unterweisen und Gott unterweist David aber auch. Und wie unterweist er ihn? Und man kann dieses und auch übersetzen mit nämlich dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Hier wird zwar mit gehen das auch gesagt, aber ein Weg ist im hebräischen Denken nicht nur die Straße draußen, sondern der Weg ist die Art und Weise, wie ich an ein Ziel komme, also der Arbeitsweg in der Mathematik. Der Weg beim, also wie ich halt jetzt hier mit der Elektrik das alles ordentlich mache, dass ich halt weiß, okay, erstmal muss ich den Strom abstellen, dann kannst du alles viel besser. Aber auf alle Fälle, der Weg, den du gehen sollst, also die Schritte, die du machen musst, um für dein Problem zu lösen zu kommen. Und zwar zur sichtbaren Lösung. Weil Gott schon weiß, es ist natürlich schon gut, wenn ich gebetet habe und ich habe das Ding im Geist, aber es bringt den Leuten halt mehr, wenn es im Fleisch auch sichtbar ist, damit dann die anderen Leute auch sehen können, ja, Gott hilft. Und das, sein Unterweisen bedeutet, er zeigt mir in seinem Wort, wie er mich zum Ziel bringt. Und im Psalm 103 haben wir dieses eben, dass Gott Mose seine Wege hat wissen lassen. Und die Kinder Israel sein Tun. Das Höhere ist aber, den Weg zu kennen. Und natürlich, für uns als Christen, Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich muss mich eigentlich nur ganz nah zu Jesus halten. Im Gebet. Aber dann auch beim Bibellesen, dass ich einfach gucke, in der Bibel, wo ich gerade bin, was sagt mir diese Bibelstelle über Jesus? Und was heißt es dann für mich? Und dadurch zeigt mir Gott dann den Weg. Das bedeutet manchmal unter Umständen, dass ich erstmal an einer ganz anderen Stelle anpacke, als ich es denke, dass es nötig sei. Aber diese Bibelstelle zeigt mir halt, guck mal, das ist nötig bei dir. Also mache ich das. Und ich nehme diese Bibelstelle und spreche sie über mir aus, prophetisch, als Bekenntnis, wie man auch immer das formulieren möchte, weil ich dann weiß, okay, das ist jetzt dran für mich. Und dann eben, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Gott zeigt mir anhand der Bibel, anhand im Gebet, durch den Heiligen Geist, dass er mich leitet. Und in Jesaja 30 heißt es dann, du wirst eine leise Stimme hören, hier und dahin, nach rechts, nach links, dieses ist der Weg, den du gehen sollst. Also Gott hat seine Mittel und Wege, wenn ich nur an ihm dranbleibe. Und dann, ich will dich mit meinen Augen leiten. Zwei Varianten. Das eine ist tatsächlich jetzt aus der christlichen Sicht auch schon, Gott steckt ja in mir drin. Das heißt, meine Augen sind seine Augen. Da, wo er mich hinblicken lässt. Also ich gucke mich um oder ich lese in der Bibel und auf einmal springt mich eine Bibelstelle an. Oder ich gucke mich um und auf einmal sehe ich, oh. Also, dass seine Augen plötzlich, also dass auf einmal seine Augen quasi in meinen Augen voll werden, dass sie mir zeigen, guck mal da. Das ist in Computerspielen so und auch in den älteren Zeichentrickfilmen. Wenn man zum Beispiel eine Mauer hat in diesen alten Zeichentrickfilmen und dann gibt es eine Stelle, die kaputt geht. Und das kann man sehen, weil die plötzlich anders aussieht. Ich weiß nicht, warum dass die Zeichner dann halt, also ob sie es nicht ordentlich hingekriegt haben oder auf alle Fälle, aber man sieht das. Und so ist das bei Gott auch, wenn er mich mit seinen Augen leitet, dass er mich plötzlich sehen lässt, guck mal, da ist die Sollbruchstelle in der Mauer. Wie bei einem Zeichentrickfilm, wie bei einem Computerspiel. Und dann ist aber auch eine Variante, wir haben das später im Psalm 123 mit der Hand des Herrn, also nicht Gottes Hand, sondern die Hand des Dienstherrn. Dass die Diener auf die Hand des Dienstherrn gucken oder auch die Mägde auf die Hand ihrer Herren. Und wenn sich die Hand bewegt, irgendwie halt bestimmte Gesten, dann weiß der Diener sofort, jetzt muss ich dies und das und jenes machen. Und so auch mit den Augen. Ich habe Gott so im Fokus, dass ich an seinen Augen ablesen kann, wohin ich laufen soll, wohin ich gehen soll. Das bedarf einer ziemlichen Arbeit, in Anführungszeichen, dass ich mich nämlich reinarbeite in Gottes Handeln, Gottes Wesen, dass ich ihn halt ständig angucke, im Wort und was auch immer, damit ich dann durch sein Wort geführt werde. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, und sie werden sonst nicht zu dir kommen. Also, Gott möchte nicht, dass wir eine Herde sind von Tieren, die man einfach bloß führen muss. Also natürlich, er weiß, wir sind Schafe, die geführt werden von ihm, aber nicht so wie die halt Rosse und Maultiere, die man halt wirklich damit Geschirr führen muss, damit sie überhaupt kommen. Beziehungsweise eben auch beim Reiten, dass sie dann wirklich genau wissen, wo es hingeht. Sondern die wissen, okay, so ist mein Vater im Himmel und so mache ich das auch. Dass ich mich auf andere Weise führen lasse. Nicht, dass ich halt hier hin und her reißen lassen muss, sondern dass mich der Geist Gottes hin und her führt. Der Gottlose hat viel Plage, aber wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Der Gottlose ist das Gegenteil zum Gerechten, den haben wir im nächsten Vers, hat viel Plage. Plage auf alle Art und Weise, also alles Mögliche, was das Leben schwer macht. Und dann ist erstmal da der zweite Teil, wer auf den Herrn hofft, also sich am Gott festklammert, den wird Güte umfangen. Dieses Wort Güte ist wieder dieses Wort Chesed. Also Paul hat schon seinen Grund gehabt, dass er das in seiner Gemeinde so ein Jahr lang gemacht hat und dass er das hier jetzt auch noch bei uns gezeigt hat, was dieses Chesed alles bedeutet. Und Güte umfangen bedeutet tatsächlich Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, Gottes Güte. Alles wird um mich rum sein, dass ich dann auch weiß, ich bin geborgen von ihm. Freut euch in dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet all ihr Frommen. Wir sind in der Woche vom 4. Advent. Wochenspruch, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nah. Also hier, freut euch des Herrn ist an dieser Stelle. Warum? Weil das mitunter der einzige Punkt ist, weswegen man sich freuen kann. Also so viel anderes geht schief, und dann zu sagen, aber Gott ist meine Konstante. In dieser Welt ist so viel Wechsel ins Gute und ins Böse, da ist das Wichtige, dass wir wissen, als Christen sind wir Himmelsbürger. Wir leben zwar noch in dieser Welt, aber mich betrifft nicht die... Paulus nennt uns Botschafter in 2. Korinther 5, deswegen, das nehme ich jetzt noch direkt mit rein. Ein Botschafter ist nicht zuerst betroffen von dem Land und von der Situation, wie es dort ist, sondern er ist betroffen von dem, wie es in seinem Heimatland ist. Also der deutsche Botschafter in Tansania, der ist nicht davon betroffen, wenn in Tansania eine Hungersnot ist. Dann muss er nicht sagen, oh, ich werde verhungern, sondern er weiß, ich werde aus meinem Heimatland versorgt. Und so auch bei uns. Und deswegen, ich darf mich des Herrn freuen, weil er die Konstante ist und weil ich weiß, bei ihm habe ich ja alles das. Und zwar, was vor allem? Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Und wohl dem bedeutet ja, glücklich ist, freuen kann sich der. Und deswegen auch hier, freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet all ihr Frommen. Es gibt ein Adventslied, nun jauchzet all ihr Frommen. Das kann ich nicht ordentlich genug, sonst würde ich es jetzt vorsingen, aber der Text lohnt sich. Also tatsächlich haben wir hier mitten in den Psalmen den Advent und kurz vor Weihnachten dann eben auch. Warum jauchzen? Noch einmal, weil das Gott groß macht. Ich schaff's nicht immer wirklich laut zu jauchzen. Und dann ist es aber wichtig zu wissen, dass auch selbst ein kleines Dankeschön, das ich mir vorspreche, in der Hölle lauter klingt oder lauter klingen kann, als so ein Jubel, wenn er ernst gemeint ist. So ein Jubel, der aufgesetzt ist, der hilft mir vielleicht ein bisschen mehr, dass ich mich reinsteigere. Aber wenn ich so ein leises Danke sagen kann, aber voller Zuversicht, dann tönt das lauter in der Hölle und auch lauter im Himmel als so ein lauter Jubelruf. Und wir gehen noch in Psalm 33. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten, die Frommen sollen ihn recht preisen. Also gewissermaßen geht David gleich weiter. Da, also auch wenn hier nicht steht, dass es von David ist, aber wir sind halt mit dem David-Psalm. Danket dem Herrn mit Harfen und Lob, singet ihm zum Psalter von 10 Saiten. Also danken, und zwar wem? Dem Herrn, also dem Bundesgott, mit Harfen. Das sind nicht unsere modernen Harfen. Es sind auch nicht diese Harfen, wie man sie, also wie Nero damit dargestellt wird. Das ist, also das Kinneret ist eine Vorstufe der Gitarre tatsächlich. Also Kinneret ist dann ins Griechische, oder das griechische Pendant ist die Kithara, und von der Kithara kommt dann die Gitarre. Aber es ist halt ein Saiteninstrument mit 10 Saiten. Man könnte über die 10 auch ganz viel noch sagen, aber dazu habe ich mich nicht ordentlich reingearbeitet in die Zahlensymbolik. Ich sage nur, man könnte. Und der Psalter ist tatsächlich in dem Fall auch nicht nur ein Musikstück, sondern auch ein Musikinstrument. Und jetzt kommt, singet dem Herrn ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Wie viele moderne Lieder darf man im Gottesdienst singen? Hier steht's, also es gibt noch mehr Verse, die das sagen, aber hier zum Beispiel steht's, singet dem Herrn ein neues Lied. Das ist jetzt eine nette Interpretation, die ich immer wieder als Witz gerne anbringe, aber ansonsten, das neue Lied, finde ich, hat Martin Luther sehr schön beschrieben. Also ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, aber er hat es so beschrieben, das neue Lied ist das neue Lied, das von der Erlösung Gottes spricht. Und auch wenn Martin Luther bei der Erlösung eher, wieder in Anführungszeichen, nur Kreuz und Auferstehung Jesu für unsere Sündenvergebung mit reingenommen hat, so können wir doch, weil wir das mittlerweile mehr kapiert haben, wissen, es hängt auch mit all den anderen Rettungen zusammen. Das neue Lied steht im Gegensatz zu der alten Leier, die jeder Mensch immer wieder gerne singen möchte. Und die alte Leier ist das, was wir jeden Tag zum Beispiel in den Nachrichten bekommen. Wie uns dann immer wieder vorgesungen wird, guck mal, wie schlecht die Welt ist, aber mit dem Ganzen im Hinterkopf oder im Unterton, und es gibt keinen Retter für euch. Und dann zu sagen, aber ich habe doch einen Retter. Ich habe kürzlich eine Predigt gehört von einem, der erzählt, er war im Flugzeug, hat Zeitung gelesen, und dann hat er einen Artikel gelesen, und er war so drin in dem Ganzen, plötzlich, und dann, also es hieß dann eben irgendwie, dass durch die Wirtschaftslage diverse gemeinnützige Organisationen wahrscheinlich finanzielle Einbußen haben werden, und er so drin, dass er vergessen hat, wo er war, nicht bei sich im Büro oder wo auch immer, und sagt dann auf einmal ganz laut, das wird mich nicht betreffen. Und sein Nebensitzer schreckt zusammen, was wird sie nicht betreffen? Und dann, oh, Entschuldigung. Und hat ihm dann diesen Artikel gezeigt und dann gesagt, weil ich zum Reich Gottes gehöre, betrifft mich das nicht. Und der andere hat sich aber so darüber aufgeregt, weil das kann ja nicht sein, was nimmt sich der eigentlich heraus, dass er sagt, und so weiter. Und hat mit ihm kein Wort mehr gesprochen auf dem ganzen Flug. Und dann als der Pastor aber dann an seinem Zielort angekommen war, kriegt er plötzlich eine Nachricht von seiner Sekretärin. Übrigens, wir haben die größte Spende seit langem bekommen. Das heißt, wir sind eigentlich für das ganze nächste Jahr schon abgedeckt. Und er hat sich gesagt, wunderbar, Gott hat mich tatsächlich versorgt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt ihm ein neues Lied. Das bedeutet, ich singe jetzt das Lied der Erlösten. Dass ich erlöst bin von dem Lauf der Welt. Auch wenn die Welt um mich herum in Panik geraten muss, weil die Wirtschaft den Bach runtergeht, weil das Geld knapp wird, weil eine Krankheit mal wieder droht, weil dies und das und jenes. Und dann zu sagen, ich bin aber erlöst von der Welt, ich gehöre zum Reich Gottes und ich singe jetzt meine neue Nationalhymne, das neue Lied der Erlösung, dass mich das alles nicht mehr betrifft, was in der Welt ist. Es, natürlich, in einem gewissen Grad kann es mich treffen, aber es wird mich nicht in dem Sinne betreffen, dass ich daran zugrunde gehe. Sondern dass Gott mich da wieder rausholt. Oder mich sogar komplett davor bewahrt. Und zwar so sehr davor bewahrt, dass ich dann wesentlich besser dastehe als die anderen. Dass ich wesentlich besser aus der Zeit der Krise rauskomme als die anderen. So wie es Isaak geschafft hat, mitten während der Dürre, in der er war, er wollte eigentlich nach Ägypten gehen und Gott hat ihm gesagt, nein, du bleibst im Land. Und was macht Isaak dann? Nachdem er dann trotzdem erstmal wie sein Vater war und dann noch zu Abimelech gegangen ist, hat Rebekka als seine Frau ausgegeben und so weiter, seine Schwester ausgegeben. Aber dann hat Isaak während der Dürre gesät und hat hundertfach geerntet, was völlig unmöglich ist in den Augen der Welt. Aber weil er gewusst hat, ich gehöre zu einer anderen Wirtschaftsmacht als das Land Kanaan, in dem ich lebe. Darum konnte er das machen im Vertrauen auf Gott und Gott hat dieses Vertrauen belohnt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und das Singen ist auch nochmal das Schöne, was ich singe, das bleibt mir mehr im Gedächtnis. Also tatsächlich, wenn es eine schiefe Melodie ist, aber ich singe und dadurch bleibt mir mehr im Kopf. Darf eine komplett eigene, erfundene Melodie sein. Und der Text muss sich nicht mal reimen oder was auch immer, aber einfach nur zu sagen, es betrifft mich nicht, ich bin erlöst und Gott hilft mir und alles Mögliche, dann kann man sich noch Bibelstellen dazu nehmen, alles zusammenbasteln, passt. Spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Schall ist jetzt auch eine nettere Übersetzung. Ich finde das sehr nett. In manchen englischen Übersetzungen heißt es dann make a joyful noise. Also macht einen fröhlichen Lärm. Es kommt Gott nicht in erster Linie darauf an, dass ich ihm die schönste Melodie singe. Ist natürlich toll. Und gerade beim Vorsingen ist natürlich auch besser, wenn jemand vorne steht, der gut singen kann und so weiter, damit die Leute mitnehmen kann. Dahinter verstecken sich aber viele, weil sie dann sagen, ich kann ja nicht singen und zu Hause mache ich es dann auch nicht oder wie auch immer. Und Gott sagt einfach nur, macht einen fröhlichen Lärm. Macht fröhlichen Schall, spielt auf den Saiten, also irgendein Saiteninstrument einfach nur schrumm, 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 schrumm. Und mit fröhlichem Lärm. Das Wichtige ist die Herzensausrichtung dabei. Natürlich ist es für die Umstehenden viel schöner und für einen manchmal vielleicht auch selber, wenn man dann schönere Töne bringen kann. Aber Gott mag den Klang, den wir haben, diesen Lärm, dann doch lieber. Da wir eben zwischen Pütnerwind und Heiligabend sind, am Heiligabend, am zweiten Weihnachtstag ist die dritte Kantate des Weihnachtsoratoriums. Die beginnt mit dem großen, pompösen Gesang. Herrscher des Himmels, höre das Lallen, lass dir die matten Gesänge gefallen. Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht. Also, großes, pompöses Singen ist doch nur ein Lallen im Vergleich zu dem, was die Engel hinkriegen. Und trotzdem, es soll Gott sich gefallen lassen. Warum? Warum macht er das auch? Weil es fröhlicher Lärm ist für ihn. Weil es das neue Lied ist, das davon singt, dass er mich erlöst hat. Und zwar von allem, was mir die Welt bieten will. Dass er mich durch sein Kreuz erlöst hat. Durch den Baum des Kreuzes, von allem, wohin mich der Baum im Paradies gebracht hat. Also singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Also, des Herrn Wort, also Gottes Wort, das hier, ist wahrhaftig. Also, was bedeutet wahrhaftig? Es ist wahr. Es steht zu seinem Wort und wahrhaftig, also Wahrheit ist die höchste Autorität, die zu einer Sache gilt. Das Herrnwort ist wahrhaftig. Nehmen wir nochmal, das hatten wir beim letzten oder vorletzten Mal, nehmen wir das Beispiel Abraham und Sarah. Abraham hatte die Wahrheit der Welt. Meine Frau ist unfruchtbar. Und mit fast 90 ist sie auch jenseits der Grenze, dass sie Kinder zur Welt bringen könnte. Das war die Wahrheit der Welt. Und dann kam aber Gottes Wort hinein. Gottes Wort, das die höhere Autorität hat. Und dann konnte er wissen, musste er sich in Anführungszeichen entscheiden, wem glaube ich jetzt mehr? Glaube ich dem, was mir die Welt sagt? Dass ja auch alle Statistiken, ob die Statistik hatten, weiß ich nicht, aber also dass gewissermaßen alle Statistiken sagen, eine unfruchtbare Frau kann kein Kind bringen, eine 90-Jährige kann erst recht kein Kind bringen, eine unfruchtbare 90-Jährige schon gar nicht, oder glaube ich dem Wort des Herrn? Und da kann man wunderbar auch ein Wort mit hineinbringen, das Gott selber zu Sarah gesagt hat, nämlich, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wörtlich, ist denn ein Wort zu schwer für den Herrn? Also, dass Gott etwas ausspricht, das er selber nicht halten könnte. Oder wie es Gabriel zu Maria sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich, nochmal wörtlich, bei Gott ist kein Wort ohne Kraft. Und das hat mal jemand auch so nett formuliert, bei Gott ist kein Wort ohne die Kraft, das auszuführen, was es haben möchte. Also, das Wort Gottes an Sarah, du wirst schwanger. Halt mit Abrahams Hilfe. Und bei Maria sogar, du wirst schwanger, sogar ohne eines Mannes Hilfe. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Gottes Wort hat die oberste Autorität. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Das haben wir in einem schönen Lied von Paul Gerhardt, in Du meine Seele singe, da heißt es in der dritten oder vierten Strophe, da bin ich mir nicht gerade sicher, Gott hält sein Wort mit Freuden und was er spricht, geschieht. Was er spricht, geschieht, kommt übrigens dann hier in Vers 9 noch vor, aber da kommen wir heute definitiv nicht mehr hin. Aber was er zusagt, also was er verspricht, das hält er, weil Gott treu zu seinem Wort steht, weil Gott nicht etwas sagt und dann das Gegenteil tun wird. Warum? Weil Gott nur das sagt, was seinem Wesen entspricht. Aber das, was seinem Wesen entspricht, das tut er dann auch entsprechend. Beziehungsweise das will er gerne auch in meinem Leben tun. Er hat mir bloß die Autorität gegeben, dass ich seinem Wort verbieten kann, in meinem Leben zu wirken. Dass Abraham selber hätte sagen können, nee, ich glaube dem mehr, was ich aus meinem eigenen Verstand kenne. Nämlich, dass Sarah nicht fruchtbar ist, dass sie zu alt ist. Punkt. Dann hätte Gott auch nichts machen können. Aber er hat gewusst, bei Abraham komme ich ran. Oder bei den Israeliten, 4. Mose 13 und 14, wo das Volk so geheult hat, dass sie gesagt haben, in Anführungszeichen, ja, wir wissen, dass Gott uns das Wort gegeben hat, aber die Riesen im Land. Da waren die Riesen eine Realität, die sie genommen haben, aber sie haben nicht das Wort Gottes als höhere Autorität genommen. Alle außer Josua und Kaleb haben sich dagegen aufgelehnt. Und deswegen sagt Gott dann in 4. Mose 14, Vers 28, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt, so will ich euch tun. Und darum ist es auch ganz wichtig, wieder das Wort Gottes zu nehmen und zu sagen, okay, und das sagt Gott über meine Situation. Das sagt Gott für die Situation, bei der die Menschen sagen, mach dir keine Hoffnung. Aber ich will mir mit dem Wort Gottes nicht nur Hoffnung machen, ich will im Glauben auf diese Hoffnung zugreifen, aus die feste Zuversicht und zu sagen, Gott hält sein Wort. Und deswegen haben Josua und Kaleb das verheißene Land sehen dürfen. Also nicht nur von außen sehen dürfen, sie haben es sogar erobern dürfen. Und alle anderen aus dem Volk, Klammer auf, der Stamm Levi ist ausgenommen vom Volk, Klammer zu, die durften nicht hinein. Beim Stamm Levi gab es zumindest Mose und Josua, die dann halt ihre eigene Schuld noch hatten, weswegen sie nicht rein durften. Noch Vers 5 und dann haben wir es bis zum Abschnittsende geschafft. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Erst einmal, der zweite Teil, Güte ist wieder Chesed. Also, dieses Wort wieder, also wovon ist Gottes, ist die Erde voll von Gottes? Güte Gottes, Treue Gottes, Gnade Gottes, Liebe Gottes, Barmherzigkeit. Von all dem, was er uns tut, was wir ihm dann auch wieder zurückgeben dürfen. Und dann, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Gerechtigkeit ist ist beides auch Eigenschaften Gottes, deswegen liebt er es auch. Gerechtigkeit bedeutet, ich bekomme das, was dem Gerechten zusteht. Als Gerechter natürlich. Oder ich bekomme das, was dem Gottlosen zusteht, als dem Ungerechten. Aber natürlich, jetzt dadurch, dass ich in Jesus bin und Jesus der ultimative Gerechte ist, steht mir alles zu, was dem Gerechten zusteht. Und ich sag's, also dadurch, dass ich in Mühlerkarre gepredigt hatte über das Thema, da habe ich dann ein bisschen mehr geguckt. Und gerade Psalm 37, dauert ja noch ein paar Wochen, bis wir da sind, und Sprüche 10 und 11 war es, glaube ich. Dabei Sprüche bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn man beide Kapitel liest, hat man auch nichts verkehrt gemacht. In zumindest zwei diesen Kapiteln, kommt der Gerechte so oft vor und Aussagen und Verheißungen über den, und die darf ich mir dann alle nehmen und sagen, okay, das ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist, dass er sein Wort hält. Gottes Gerechtigkeit ist, ich bekomme das, was mir in Jesus zusteht. Angefangen vom Schlimmsten, nämlich von der Verfolgung, bis zum ewigen Leben beim Vater und alles dazwischen an Versorgung, bis ich da bin. Dass ich mein Recht habe auf Gebetserhörung. Dass ich mein Recht habe darauf, dass er mir hilft in allen Nöten. Dass ich das Recht habe, dass er mich versorgt. Das liebt Gott. Und weil er es liebt, handelt er auch entsprechend. Und dann das Recht. Recht bedeutet eher, dass es die Grundsätze Gottes sind. Also einer dieser Grundsätze ist tatsächlich dann eben, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Gottes Grundsätze sind, dass ich nach der Liebe gucke. Dass ich in Liebe zu Gott handle und in der Liebe zum Nächsten. Gottes Grundsatz ist tatsächlich auch seine Chesed, also Güte, Gnade, Barmherzigkeit und so weiter. Also das Recht ist das, sind die äußeren Pfeiler, in denen sich mein Leben als Gläubiger bewegt. Und die liebt Gott und aus dem Grund sagt er, natürlich halte ich mich auch entsprechend daran. Und alles, was in diesen Rechtspflöcken ist, das wird ordentlich gemacht. Und dadurch ist es dann eben, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Dass Gott seine Güte ausschüttet über alle, die im Rahmen der Gerechtigkeit zwischen dem Recht und so weiter sind, weil er sagt, ihr seid da drin und euch gebe ich das. Und alle, die draußen vor sind, die kriegen vielleicht mal einen Sprengler davon ab, aber nicht den vollen Segen, den Gott geben möchte. Nicht die Fülle des Segens, von der Paulus später in Römer 15 redet. Dass er den Römern mit der Fülle des Segens begegnen möchte. Also, Gott hält sein Wort, wir dürfen ihm das neue Lied singen und weil er Recht und Gerechtigkeit liebt, darum kann ich auch mal ganz sicher sein, dass er mir gibt, was mir in Jesus zusteht. Und das ist die Hilfe auf alles. Und Hilfe eben tatsächlich in und aus der Situation. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns durch dein Wort begleitest. Gerade auch hier durch die Psalmen. Danke, dass wir das in unserem Leben erfahren dürfen. Stärke uns da drin, dass wir das auch mehr erkennen. Dass du uns liebst, dass wir von der Sündenvergebung hier leben können und dass wir auch für alles andere gerade deswegen die Zuversicht haben, dass du es uns gibst. Amen.